Der Predigtext steht in Lukas 15, wenn Sie Ihre Bibeln zur Hand nehmen, im Neuen Testament, Seite 84 in den ausgelegten Bibeln, Lukas 15, Vers 11 bis 32. Und Jesus sagte, ein Mann hatte zwei Söhne, und der Jüngere von ihnen sagte zu dem Vater: Gib mir, Vater, den Anteil am Besitz, der mir zufällt. Und er teilte sein Vermögen unter sie. Und nicht lange danach packte der jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein fernes Land. Und dort brachte er sein Vermögen durch mit Prassen. Als er nun alles verbraucht hatte, kam eine große Hungersnot über jenes Land und er geriet in Not und ging und hängte sich an einen Bürger jenes Landes, der schickte ihn auf seinen Acker, um die Schweine zu hüten. Und ihn verlangte, seinen Bauch mit den Schoten zu füllen, die die Schweine fraßen, doch niemand gab sie ihm. Da kam er zur Einsicht und dachte: Wie viele Tagelöhner hat mein Vater, die Brot in Hülle und Fülle haben, und ich verderbe hier im Hunger? Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Und er machte sich auf und kam zu seinem Vater. Als er aber noch weit weg war, sah ihn sein Vater und hatte Erbarmen mit ihm. Er lief ihm entgegen und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sagte zu ihm: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Aber der Vater sagte zu seinen Knechten: Bringt schnell das beste Gewand her und zieht es ihm an und stickt ihm einen Ring an den Finger und zieht ihm Schuhe an und bringt das Kalb her, das wir gemästet haben, und schlachtet's. Lasst uns essen und fröhlich sein, denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Aber der ältere Sohn war auf dem Feld, und als er nahe zum Haus kam, hörte er Musik und Tanz und rief einen von den Knechten zu sich und fragte, was das wäre. Der antwortete ihm: Dein Bruder ist gekommen, und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wieder hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Da kam sein Vater heraus und bat ihn. Er aber antwortete seinem Vater: Sieh, so viele Jahre diene ich dir schon und habe dein Gebot noch nie übertreten. Doch mir hast du nie auch nur einen Bock gegeben, damit ich mit meinen Freunden hätte fröhlich sein können. Nun aber, wo dieser, dein Sohn, gekommen ist, der dein Vermögen mit Huren verschlungen hat, hast du für ihn das gemästete Kalb geschlachtet. Der Vater aber sagte zu ihm: Mein Sohn, du bist immer bei mir, und alles, was mir gehört, das gehört auch dir. Du solltest aber fröhlich sein, dich freuen, denn dieser dein Bruder war tot und ist wieder lebendig geworden, er war verloren und ist wieder gefunden worden. Herr, deute uns dieses wunderbare und große Bild. Amen. In unseren Tagen spielen die materiellen Nöte sicher nicht die wichtigste Rolle in unserem Leben. Ich denke, Sie genießen auch heute all die Erleichterungen, die wir in unserer modernen Welt haben. Wir wohnen in bequemen Wohnungen und wir machen uns es in unserer Arbeit leicht mit allen technischen Erleichterungen von Maschinen. Es ist eine Kleinigkeit, an entfernte Orte zu reisen, ob das mit der S-Bahn oder mit dem Auto oder mit dem Flugzeug ist. Wir haben viele Möglichkeiten in unserer modernen Welt, aber da wird uns erst recht immer wieder spürbar, was heute ungelöst ist. Und das sind doch immer wieder die zwischenmenschlichen Kontakte. Es belastet mich sehr, in meiner eigenen Gemeinde, in meinem Bezirk, wie viele Menschen hier einsam sind. Und sie sehnen sich nach jemandem, der sie versteht. Einen, der sie mal anhört, der sich um sie kümmert. Es gibt kaum Liebe. Es wird in unserer Welt viel von Liebe gesprochen. Statistiker haben ausgerechnet, dass jedes tausendste Wort, das wir gebrauchen, irgendwie von Liebe handelt. Aber es gibt so wenig Liebe, die man erfährt. Und wenn viele Menschen heute keinen Mut mehr zum Leben haben, dann fehlt ihnen Liebe. Es ist direkt abenteuerlich, wie manche Menschen, nur um Liebe zu finden, ganz gewagte Bindungen eingehen. Da sagt man, wie ist das nur möglich? Aber die hoffen, Liebe zu finden. Ob sie es finden, ist in den meisten Fällen sehr unwahrscheinlich. Die Sehnsucht und der Bedarf an Liebe ist so groß und kaum wird er gestillt, nur in wenigen Fällen. Es gibt wenige, die sagen, ich habe Liebe. Ich bin eingehüllt. Ach, die anderen klagen. Und da bin ich froh, dass Jesus von Liebe sprach. Und immer wieder so, dass er zeigt, Liebe, nach der der Mensch hungert und verlangt, kann er nur bekommen von der großen, mächtigen, göttlichen Liebe. Das ist nicht ein Ausweichen jetzt aus der irdischen Welt, wie manche meinen mögen, sondern das Urbild, der Quell aller Liebe, kommt von Gott, darum spüren wir ja noch, dass in der Liebe so etwas Mächtiges, Wärmendes, Heilendes drin liegt. Aber es ist ganz richtig, dass viele unserer irdischen Liebesbeziehungen gar keine Liebe in sich tragen. Dass viele, auch dort, wo man Liebe wähnt, verzweifelt sind. Sie sagen, ich komme gar nicht zur Erfüllung. Da müssen wir drüber nachdenken und einmal hinschauen, was Jesus uns von dieser großen Gottesliebe erzählt hat. Zuerst, man kann blind dafür sein. Man kann für die Liebe Gottes, die einem geschenkt wird, Tag für Tag, jeden Morgen neu blind sein. Der Sohn lebt in des Vaters Haus und Jesus zeichnet ein Bild von uns Menschen, die wir in der Nähe Gottes leben dürfen. Aber dieser junge Mann empfindet gar nichts für Liebe. Im Gegenteil, es ist ihm lästig. Was der Vater ihm gibt, davon wollte er sich am liebsten befreien und sagen, das hindert mich nur in meiner Selbstentfaltung. Ich will mich doch zuerst mal in meinem Leben verwirklichen. Ich möchte mein Leben gestalten nach meinem Gutdünken. Wenn wir unsere irdischen Beziehungen Sohn und Vater ansehen, dann wissen wir, dass das ganz wichtig ist, dass Söhne sich lösen aus dem Elternhaus. Es wäre schlimm, wenn Eltern ihre Kinder nicht freigeben würden. Und wenn das kein gesunder Prozess des Lösens wird, kommt es zu ganz unheimlichen Entwicklungen. Also das ist hier nicht in Frage gestellt. Sondern das Unheimliche ist doch, dass Menschen meinen, sie könnten sich aus der Befreiung von Gott selbst verwirklichen. Dass dieser Sohn meint, wenn ich mal meinen Vater weg habe, dann beginnt das schöne Leben. Wenn ich ihn nur mal auf die Seite stelle, wenn ich mal auf eigenen Füßen stehe, wenn ich mein Leben so mache, wie ich mir es vorstelle. Und dann geht er auf den Vater zu und sagt, gib mir. Wenn Sie einmal genau drüber nachdenken, so erzählt Jesus, wie die Lösung von Gott sich vollzieht. Eigentlich hätte Gott doch ein Recht, uns zu sagen, gib mir. Und hätte doch ein Recht, in unserem Leben zu fordern. Aber wir treten auf und sagen, Gott, ich brauche deine Gaben, ich brauche deinen Segen, ich brauche dein Glück, ich brauche meine Gesundheit, ich brauche wirtschaftliches Auskommen, ich brauche ein behagliches Leben, ich brauche einen Rahmen, in dem ich existieren kann. Wir fordern. Und so treten wir auf und dann wollen wir ohne Gott los sein, weil uns die Liebe gar nichts bedeutet. Es ist erschütternd, wie wenig wir überhaupt Sehnsucht haben nach der göttlichen Liebe. Die brauche ich nicht. Was ich brauche, das sind ein paar Hilfen im täglichen Leben, das sind meine Probleme. Und dann schlägt der Sohn die Türe zu und ist froh, dass er hinaustreten kann in die Welt und sein Leben selbst gestalten. Ein unheimliches Bild, wo man sich wiederfindet mit dem Stolz, mit dem Hochmut, mit dem eigenmächtigen Anpacken, was wir ja bei unseren Kindern hoffentlich positiv sehen. Jetzt steht er auf eigenen Füßen, aber doch nicht in dem Prozess, wie es auch oft genug zwischen Eltern und Kindern sehr schmerzlich ist. Das ist gar kein gesunder Ablösungsprozess, sondern das ist ja letztlich nur ein Auflehnen. So wie es oft genug zwischen Kindern und Eltern passiert, wo junge Leute sagen und ihren Eltern Hassworte entgegenrufen, weil sie sich eben nicht lösen können, weil sie ihre Gefühle gar nicht eingestehen wollen. Und gerade weil sie gebunden sind an ihre Eltern, umso härter diesen Bruch vollziehen in einer totalen Trennung. Erschütternd ist ja, dass der andere Sohn, der auch noch zu Hause ist und die Liebe des Vaters hat, dieses so ganz anderen Vaters als unsere irdischen Väter, dieser so gütige, liebende, geduldige Vater, dass dieser andere Sohn das auch nicht merkt. Er ist nicht hochmütig, er ist nicht stolz, er ist auch nicht anmaßend, er ist auch nicht liederlich, aber er ist genauso kalt in seinem Herzen. Und da hat Jesus ja ein Bild gezeichnet von frommen Leuten, von uns, die wir einen Gottesdienst aufsuchen, dass man alles tun kann und sagen kann, ich habe kein Gebot übertreten, ich habe alles treu getan. Aber man hat nie die Liebe Gottes entdeckt. Diese Liebe, die heller als eine Sonne strahlt und die alles wärmt, was kalt ist. Diese Liebe Gottes, die unser Leben durchströmen will und neu machen will, hat er nie entdeckt und nie erfahren. Und das Schlimme ist doch bei diesen beiden Söhnen, sie sind letztlich beides Verlorene. Sie leben ihr Leben, aber sie haben diese göttliche Liebe nie empfunden, nie erlebt. Sie erfüllen ihre Pflicht, sie sind in den Augen der bürgerlichen Moral, jedenfalls der eine anständig, der andere scheint ein großer Playboy zu sein, ein erfolgreicher Mann unserer Zeit, aber sie haben doch nie zu einem Leben gefunden, das aus der Freude lebt, das erfüllt ist, das glücklich ist. Und so zieht der verlorene Sohn in die Fremde. Er hat viel Güter noch in seiner Tasche, aber letztlich ist er leer und arm. Zweitens kommt die Krise. Ich habe 5 Punkte heute. Die Krise. Die Krise kommt plötzlich über ihn herein. Er merkt gar nicht, was ihm fehlt. Und darin zeichnet Jesus uns. Man kann so im Geschäft seines Berufs engagiert sein, dass einem gar nicht bewusst wird, wie die göttliche Liebe fehlt. Das kommt erst in den Krisenpunkten zum Vorschein. Bei dem jungen Mann war es eine Wirtschaftskrise, eine Talsohle, die ihn hart traf. Er bekam keinen Kredit mehr. Das war zu teuer. Sie hatten gerade Hochzinspolitik. Und jetzt war er da gestanden, der junge Mann, und wusste nicht mehr, wie er weitermachen soll. Und vorher, wo so viele Freunde um ihn herum waren, wo sein Terminkalender gefüllt war, wo er gar nicht zur Besinnung kam, da dachte er nie darüber nach. Aber jetzt, als er hungernd auf der Straße stand, die Krise. Sie kommt oft bei uns durch einen plötzlichen Todesfall eines Menschen, der uns viel bedeutet hat. Eine Krankheit, wo wir auf einmal überlegen, wie geht's jetzt weiter? Ja, das kommt doch! Das passiert in dieser Welt! Mit dem muss man rechnen, dass es Krisen gibt. Und plötzlich in der Krise wird offenbar, dass er nichts mehr hat. Die äußere Not, die er jetzt auf einmal empfindet, seine Taschen sind leer, er weiß nicht mehr, wie er sie versorgen soll, er weiß nicht mehr, wo er hingehen soll. Da auf einmal sucht er nach einem neuen Anfang. Es gibt viele Menschen, die heute erschüttert sind. Aber oft suchen sie nur die äußere Heilung ihrer äußeren Krisen. Sie suchen nach einer kurzfristigen Hilfe, wie sie herauskommen, nach Genesung. Drittens, falsche Lösungen. Der junge Mann in seiner Verzweiflung hängt sich an einen Bürger hin. Er spürt genau, wie sein Leben leer ist. Und man kann es gar nicht verstehen. Er war doch ausgezogen, um Freiheit zu suchen. Freiheit war das Traumwort seines Lebens. Jetzt verdingt er sich an irgendeinen Mann dieser Welt und ist froh, wenn der ihm noch Futter zu essen gibt. Das ist das Erschütternde, wenn Sie mal Ihr Leben überschauen ohne Gott. Wir haben uns am Anfang dieses Weges königliche Freiheit erwünscht und am Ende waren wir abhängig und gebunden. Dieser Bürger schickte ihn aufs Feld. Schon dieses Wort schicken ist ja so entwürdigend, wie wenn er ein Hund wäre. So wird man am Ende behandelt, wenn man den Vater verlässt. Man wird von anderen geführt und gejagt und gehetzt. Und irgendwann muss doch die Besinnung kommen. Ist das mein Leben? Bin ich dazu geschaffen? Ist das meine Existenz, für die ich da bin? Ein abhängiger, geführter, von anderen manipulierter Mann. Und dann hat er Hunger. Damit zeichnet Jesus diese Sehnsucht, die gar nie befriedigt wird. Er will erfülltes Leben haben und will am liebsten bei den Säuen am Trog sitzen und das auch noch verzehren, aber das wird ihm nicht mal gegeben. Es ist merkwürdig, dass der Teufel am Ende seine Leute so schlecht entlohnt, für das, dass sie ihm die Gefolgschaft gegeben haben. Sie können wegwenden sich von Gott. Am Ende werden sie enttäuscht und leer sein, hungrig, voll Sehnsucht und werden nicht satt. Das hat er sich ja erwünscht gehabt. Er dachte gar nie, dass das alles aufhören kann, was er als Gut vom Vater mitbekommen hat. Das sind Augenblicke, wo man auch ins Fragen kommt und sicher auch einmal zurück sich überlegt, wo ist eigentlich mein Vater? Wo ist mein Vater? Der, wenn der ein guter Vater wäre, dann würde er sich jetzt um mich kümmern. Wie oft hört man diesen Schrei heute? Wenn er Liebe hätte, dann würde man ein Paket schicken mit Schwarzwaldschinken, der hat auf dem Hof alles. Lumpenvater ist das. Wo ist der Gott der Liebe, schreien die Leute. Der kümmert sich ja nicht um mich. Sie vergessen, dass es unsere freie Entscheidung war, wegzugehen. Wir haben manchmal gemeint, es sei ein Auftrag des Vaters, wenn wir uns in die Geschäftigkeit unseres Berufes gestürzt haben. Das war es oft nicht. Wir haben es nicht ungehorsam Gottes gemacht. Wir wollten uns befriedigen dabei. Wir wollten uns satt machen. Die Feste, die wir feierten, den strapaziösen Urlaub, den wir dann planten, aber es war nicht vor ihm gelebt und nicht mit ihm. Leer und hungrig sitzt er da. Viertens, die Besinnung. Dieser junge Mann ist ganz anders als viele andere. Darum hat Jesus von ihm erzählt. Er klagt nicht die anderen an, er klagt auch nicht seinen Vater an, er schimpft nicht auf die Regierung und sagt, dass die solche Zustände billigen und die Gewerkschaft versagt in unserem Lande, sonst müsste sie solche Arbeitsplätze abschaffen. Wo bleibt die Sozialfürsorge bei uns? Das Netz ist löchrig, da kann ich durchfallen, ich habe einen Anspruch darauf. Er erinnert sich, mein Vater. Das ist das Größte, wenn Sie in Ihren verzweifelten Stunden wissen, mein Vater, nicht ein Vater, mein Vater, ich gehöre dennoch ihm, dem großen, ewigen Gott. Auf meinem Leben ist doch sein Name geschrieben, der will mich haben, da gehöre ich doch hin, ich bin doch sein Kind, mein Vater. Und er weiß, ich gehöre zu ihm. Und dann sagt er, ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen. Das ist das Entscheidende, auf das es jetzt ankommt. Ich muss eine Wendung vollziehen. Ich muss herum. Ich verstehe nie, warum evangelische Christen so eine Scheu haben, das Wort Bekehrung in den Mund zu nehmen. Das Wort Buße ist noch viel grässlicher, seitdem es Bußgeld gibt. Das sollten wir überhaupt nicht mehr verwenden. Das können wir, eine Bußgeldkartei und Flensburg, und wir können das nie einem anderen Sinn mehr unterziehen, als das Wort Buße heißt doch eigentlich eine Bekehrung ummachen. Ich muss herum, ich muss eine Wende machen um 180 Grad. Ich muss zurück zum Vater. Ich muss mich aufmachen. Das heißt, ich muss aufstehen. Manche sind heute so resigniert, die sitzen da und sagen, ich weiß nicht mehr, wie es weitergeht. In meinem Leben ist alles durcheinander. Medizinisch bin ich am Ende. Ich bin körperlich am Ende mit meiner Kraft. Ich bin mit meiner Familie, mit meiner Ehe am Ende. Und dann vergraben sie sich nur noch in ihrem Schmerz. Ich muss mich aufmachen. Ich muss aufstehen. Das braucht Kraft. Ich muss mich aufmachen und zu meinem Vater gehen. In meiner Not zu ihm hinwenden und sagen, du, ich bin's nicht wert, dass ich dein Sohn heiße. Wir hatten das in den letzten Sonntagen verschiedentlich, dass diese Erkenntnis dazugehört, ich bin's nimmer wert. So wie ein Petrus das einmal gesagt hat, nicht, ich komme jetzt zu Jesus und der braucht ja so tüchtige Leute wie mich. Ob der überhaupt mit meinem Torso-Leben noch was machen kann. Bei mir ist doch so viel kaputt gegangen, wie soll das noch einmal neu werden? Und er ahnt etwas, der Vater, mein Vater, der wird doch für mich etwas übrig haben. Und das Fünfte, die Heimkehr. Da wird Liebe erlebt. Anders kennt dieser Sohn die Liebe nicht. Der Vater ist ganz anders, als er sich vorgestellt hat. Und alle unsere dürren und trockenen Sätze, die wir über Gott bilden, sind so dumm. Auch wenn sie so von Weisheit triefen. Wir kennen doch Gott gar nicht, als wenn wir wie verlorene, gescheiterte zurückkehren zu ihm. Da lernen sie ihn kennen. Dann sagen sie, ich kann das gar nicht mit Worten ausdrücken. Dass der Vater oben auf dem Balkon stand jeden Morgen und ausgeschaut hat. Welcher Vater würde das tun? Die Knechte unten, die dachten, der spinnt. Jetzt guckt er immer nur hinaus in die Ferne. Der hat nur Tick. Der will immer nur den Verlorenen haben. Aber das ist ja die Art unseres Gottes, dass er dies allein will. Er geht dem Verlorenen nach, dem einen, der ihn braucht und der den Weg nicht findet. Und Gott bangt, ob sie heute zurückfinden, in die ganze Nähe, als Sohn zurück ins Vaterhaus. Und ob sie seine Liebe heute erfahren, in den Spannungen, in denen sie stehen, in den Kämpfen, die sie durchleiden müssen. Und als er sieht am Horizont diesen kleinen Strich, dann weiß es der Vater, das ist er, jetzt kommt er endlich. Und dann läuft er ihm entgegen. Man hat oft dieses Bild zum Malen versucht und es ist doch nur von ihnen zu erleben, sie werden es nicht glauben, wie ihnen Gott entgegengeht und den Weg verkürzt und es leichter macht. Und der Sohn weiß genau, ich muss es vor dem Vater sagen, was falsch war bei mir. Man kann sich nicht dem Vater in die Arme werfen und so tun, als ob alles nicht gewesen wäre. Es war vorhin mir doch so wichtig beim Abendmahl, so wir unsere Sünde bereuen und bekennen. So ist er treu, dem er unsere Sünde vergibt. Darum spricht der Sohn aus, Vater, ich habe gesündigt. Das Wort war damals genauso unbequem, so fremd, weil es über unsere Lippen nicht kommen will. Vater, es war an dir eine Beleidigung, an dir habe ich gesündigt, nicht an anderen, an dir. Dich habe ich auf die Seite gestoßen, deine Liebe habe ich missachtet. Das sehen Sie nachher noch einmal am anderen Sohn, an dem scheinbar so perfekt lebenden Sohn. Er hat doch auch gesündigt an dieser schlimmsten Stelle, wo man sündigen kann, des Vaters Liebe mit Füßen getreten. Und er war blind dafür. Das hat Jesus den Pharisäern erzählt, die immer meinten, sie hätten so das meiste des Gesetzes erfüllt und hat gesagt, ihr habt gesündigt. Mehr als die anderen, indem ihr wisst von der Liebe. Das ist ein Wort an Kirchenchristen gerichtet. Dass wir doch die Liebe Gottes nicht versäumen. Und dann fällt er dem Sohn mitten in den Satz. Der Sohn will ja noch sagen, ich bin nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße, aber das ist dumm. Wie wenn man das Sohnesrecht verkaufen könnte. Der Vater fällt ihm in den Mund und sagt, Schluss, schnell das Kleid her, das gemästete Kalb. Gott sucht keine Tagelöhner, sondern Söhne. Und Gott will sie haben, weil er aus ihrem Leben noch einmal dies bewerkstelligen will, was sein Plan war, dass sie die Art Gottes in ihrem Leben tragen, dass ihr Leib seine Züge sichtbar werden lässt. Er liebt sie, er geht ihnen nach und will sie. Und sie fingen an, fröhlich zu sein und sie sitzen zusammen bei Tisch. Und sie feiern und freuen sich, weil ein Mensch von der Liebe Gottes bewegt wurde. Und da begann ein neues Leben. In dem Augenblick begann ein neues Leben, wo dieser Verlorene anfing, vor dem Vater, mit ihm zu wirken. Das war erfülltes Leben. Nachdem die Menschen hungern und verlangen, auch die äußeren Nöte war gestillt. Der Sinn des Lebens war da, die Aufgaben, die Kraft, die er brauchte. Er war an einen Platz gestellt, wo er benötigt wurde. Und sein Leben war geheilt. Er konnte jeden Tag nur neu staunen über die Gnade. Diese unbeschreibliche Güte des Vaters, der ihn angenommen hat. Wenn doch sie auch heimkehren und die Liebe Gottes erfahren, die uns treibt, die uns zum Größten und Wichtigsten unseres Lebens wird. Amen.